Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ihr seht ihn schon, heute bei mir ein Mann, der Vocal Impact bringt. Es geht um Stimme, es geht um Sprechen. Es geht darum, dass ich heute einen Mann bei mir habe, der vermutlich einer der besten Stimmen im Dachraum ist. Das wird ihm immer wieder bestätigt und ihr werdet es heute auch hören. Es geht um das, was man mit Sprache macht, was man nicht macht, wie man das macht, warum man das nicht macht. Kurz und gut, bleib bitte einfach dran, wenn dich sowas interessiert und du wissen möchtest, wie das mit dem Vocal Impact funktioniert. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
So, willkommen zurück. Mittendrin. Hallo Helge, Helge Sido. Die Stimme in Deutschland. Schön, dass du da bist. Lass mich starten mit einer Frage. Eine gute Stimme, macht das auch einen guten Sprecher aus?
Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf. Und gute Stimme ist nicht immer gleich guter Sprecher. Eine gute Stimme ist für mich ein Instrument, von dem, oder ja, da müssen wir lernen, das einzusetzen. Also eine gute Stimme, wir werden alle mit gewissen stimmlichen Veranlagungen geboren und jeder hat eine Stimme. Und naja, mancher kümmert sich sehr früh drum, das Umfeld spielt eine große Rolle, mancher entwickelt diese Stimme sehr früh, andere entwickeln sie sehr spät oder kümmern sich einfach nie drum oder erst, wenn sie alles andere schon haben. Und es gibt Menschen, die haben eine vermeintlich ganz, ganz tolle Stimme, machen aber nichts draus, was dann sehr, sehr schade ist. Und ich selber glaube, oder nein, anders, man sagt mir nach, ich hätte eine tolle Stimme, aber... Es ist, ich habe es lange selber nicht geglaubt, so rum. Ja. Und ich habe zwar lange als Sprecher gearbeitet und gelebt, aber schwierig. Ja. Also man muss sich schon mit der Stimme beschäftigen.
War das von Anfang an so, dass du dich auch als jemand mit einer guten Stimme wahrgenommen hast oder kam das tatsächlich eher von außen?
Das kam von außen. Das kam von außen. Und ich glaube, es war in erster Linie gar nicht meine Stimme, sondern ich habe sehr, sehr früh angefangen, sagen wir mal, zu performen. Also ja. Ich habe ja wahnsinnig früh lesen gelernt und entsprechend habe ich schon mit 4 Jahren im Kindergarten den anderen Kindern vorgelesen, weil die noch nicht lesen konnten und ich war halt so ein Frühzünder. Und mir hat das damals schon immer Spaß gemacht, auch mit verstellter Stimme auch mal zu lesen und Dinge vorzutragen. Und das hat sich so durch meine Schulzeit gezogen und irgendwann hieß es dann, boah, du hast eine tolle Stimme. Aber ich glaube tatsächlich, es war die Art, in der ich meine Stimme eingesetzt habe. Also auch schon als Kind, wo ich natürlich noch so ein paar Oktaven höher war mit Sicherheit. Und irgendwann hieß es dann so, als ich durch den Stimmbruch durch war, boah, das ist aber eine tolle Stimme. Aber das, also ich glaube, wir sprechen immer von Stimme, aber es ist nicht immer die Stimme das, was wir meinen. Die Stimme gehört dazu, aber es ist nicht immer nur alles alleine, die Stimme.
Ich möchte gleich... Wir gehen gleich nochmal zum Thema Stimmentwicklung. Ich erinnere mich, im Vorgespräch hast du mir mit dem Korken was gezeigt und wie es nicht, oder da gehen wir gleich hin und Leute, keine Angst, ihr könnt eure Stimme schulen und da gibt's Dinge, aber ich möchte mal in den Business-Kontext vorher zurück. Kannst du dich erinnern, wann das erste Mal jemand kam und sagt, hey, Herr Sido, ich gebe Ihnen jetzt Geld dafür, dass Sie was tun. Wie hat sich das entwickelt? Also mit was tun im Sinne von mit der Stimme. Leute, ihr wisst, wovon ich rede und du hoffentlich auch. Nicht, dass da jetzt hier komische Ideen auskommen.
Ja. Nein. Da war ich 15. Das erste Mal, dass mir jemand Geld gegeben hat dafür, dass ich einen Werbespot spreche, das war bei dem Radiosender Welle Fidelitas in Karlsruhe. Mhm. Und da kam ich hin über meine Sprechlehrerin. Also ich hatte mir damals auch schon so Mentoren gesucht. Ich wollte ja Schauspieler werden, das war so der erste Plan. Ja. Und dann sagten die, das war ein Schauspieler-Ehepaar aus Karlsruhe und die haben selber dort Spots aufgenommen. Und dann sagte die Lehrerin, Mensch, also du nimmst jetzt Unterricht, aber du hast schon von der Art her, du hast sowas. Weißt du was, stell dich mal beim Radiosender vor. Und dann ging das relativ schnell. Dann konnte ich meinen ersten Werbespot sprechen.
Erinnerst du dich, was das war?
Tatsächlich ja. Das war für eine Kneipe in Ettlingen. Ettlingen bei Karlsruhe, ins Bett. Die etwas andere Kneipe in Ettlingen in der Alpstraße.
Jetzt, wo du das gemacht hast, lass uns da reingehen, lass uns da bitte reingehen. Ich denke immer, wenn ich Werbung höre, also Wie geht das? Also ich finde das echt spannend, weil immer wenn ich im Radio Werbung höre, das ist ja dann das Hören, deswegen habe ich gerade meine Augen zu, und dann denke ich immer, hey, warum spricht ihr so komisch? Es scheint aber gleichzeitig so zu sein, dann sind wir bei Vocal Impact, dass das notwendig ist. Was ist denn das überhaupt, was ich so komisch wahrnehme? Dieses Überbetonen oder dieses, ja, du lachst, also ihr Leute, die es hört, ihr seht jetzt, Helge lacht, ich glaube, er weiß, auf was ich hinaus möchte. Was ist dieses Besondere an Radiowerbung? Also an der Stimme in der Radiowerbung?
Also zum einen hat ja, wenn wir jetzt gerade wirklich mal die Radiowerbung nehmen, da hat ja, ja, die Stimme nicht nur die Aufgabe, die Information zu transportieren, sondern da muss ja auch dieses Kino im Kopf entstehen. Das heißt, wir müssen das Bild noch bunter machen, als es in Wirklichkeit ist. Und klar, da werden natürlich alle stimmlichen Fähigkeiten gefordert. Und würde ich jetzt einfach so ganz authentisch sprechen, so wie wir beide miteinander sprechen, dann würde das in der Masse wahrscheinlich rettungslos untergehen. Das merkst du immer dann, wenn du jetzt bei kleineren Sendern, kommt es immer mal vor, dass die Werbespots einspielen, die halt so, sagen wir mal schnell zwischen Tür und Angel und nicht professionell produziert wurden. Die klingen dann oft so und die gehen dann ein bisschen unter. Das fällt sofort auf. Also das heißt, so ein bisschen auf Hochglanz gebürstet wird einerseits die Stimme, ja, alleine durch die Art zu sprechen und natürlich durch die Art der Produktion. Und ich glaube, das ist das, was so auffällt. Im Radio nehmen wir das, oder ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich nehme das im Radio gar nicht als so ungewöhnlich wahr. Ich nehme es, solange es authentisch bleibt. Oder solange es so dermaßen gut übertrieben ist, dass es einfach Spaß macht zuzuhören.
Ja. Vielleicht ist es das, was ich meinte und was du gerade eben angesprochen hast mit schlecht kommuniziert, schlecht gebrieft. Ich empfinde es als sehr, sehr merkwürdig, wenn ich dann höre, unglaublich, 3 zum Preis von nur 3 und kauf doch jetzt und in der nächsten. Das empfinde ich als sehr, sehr kontraproduktiv, was das Produkt angeht, weil ich dann schon keinen Bock mehr habe, mir das Produkt überhaupt anzugucken oder anzuhören.
Gut, das ist halt dieses arg Werbische. Ich meine, zum Glück gibt es ja auch eine Menge andere Werbespots, wo man dann eben eher mal auf die tiefe, vertrauliche Stimme setzt. Aber trotzdem ist so ein bisschen so die Spannung im Hintergrund, die muss natürlich da sein. Ja? Und nicht jeder Werbespot wird geschrien, nicht bei jedem Werbespot musst du so viel Druck haben. Auch da wäre es ja nachher ein einziges druckvolles Klangmeer, in das wir uns stürzen, auch dann würden wir ja nicht mehr auffallen. Das heißt, die Aufgabe von den Werbeplanern ist natürlich, bring den Spot, mach einen Spot, der auffällt in der ganzen Masse der Spots. Weil wenn du jetzt überlegst, Radio, 5 Minuten vor der Werbung oder je nachdem, welcher Sender das ist, 5 Minuten vor den Nachrichten oder 5 Minuten vor dem Verkehr, läuft Werbung und dann ist da ein Block und da sind dann immer so 20, 30 Sekunden lange Spots und würden jetzt alle gleich klingen, naja. Aber trotz alledem muss das natürlich angepriesen werden. Und trotz alledem muss das, ja, aber es ist, ein Sender, ohne jetzt speziell Werbung machen zu wollen, aber es fällt mir gerade ein Sender, für den ich relativ viel Werbung auch spreche, ist zum Beispiel Klassikradio. Die stehen gar nicht drauf auf dieses ganz werbliche und druckvolle und so, sondern die wollen einfach nett und freundlich und möchten einfach mit einem Lächeln verkaufen und das passt auch gar nicht in den Kontext. Da läuft viel klassische Musik außenrum, ja, steckt im Namen drin, und entsprechend ist da auch das Publikum ein ganz anderes. Klar, wenn du jetzt irgendwo einen Sender hast, auf dem Rock oder Techno oder was weiß ich läuft, dann hast du natürlich noch ein anderes Publikum und die sind dann alle so ein bisschen cooler und die fühlen sich anders abgeholt, ja.
Also das ist, sehr geil. Leute, ihr hört, wie Helge da schon mit seiner Stimme spielt. Lass uns mal ein bisschen weiterziehen. Du machst ja jetzt nicht nur Radiowerbung, ganz im Gegenteil, du bist ja bekannt. Und ich habe mir das natürlich angeguckt, als du mir ein paar Links geschickt hast, auch als, wie nennt man das denn, unterstützende Dokumentationsstimme für Reportagen. Südwestfunk zum Beispiel. SWR, ist das doch, das ist der Südwestfunk, ne? Zum Beispiel. Das hatte ich mir angesehen. Ja. Da ist ja offensichtlich was anderes gefordert. Und ich möchte die Frage zweiteilig machen, weil als du eben von Druck gesprochen hast,
ja,
Druck in der Stimme, hatte ich sofort die Konnektion und die Assoziation, im Business möchte ich ja ein Stück weit auch, wenn ich was verkaufe, wenn ich was erkläre, wenn ich Marketing mache, wenn ich möchte ja Druck ausüben auf den Hörer. Druck ist jetzt negativ konnotiert, aber am Ende möchte ich ja etwas. Das bedeutet, gibt es hier eine Grenze, wenn du gebrieft wirst für so eine Reportage? Da geht es ja nicht um etwas erreichen, sondern es geht um etwas dokumentieren. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Unterschied irgendwie, weil auf der einen Seite möchte ich was erreichen, das ist eine Art von Manipulation. Ja. Aber bei einer Reportage manipulierst du ja im besten Sinne nichts, oder?
Normalerweise.
Ganz viele Fragen.
Normalerweise nicht. Also jetzt gerade, wenn du schon die öffentlich-rechtlichen Sender als Beispiel nimmst, die versuchen natürlich, oder denen ist sehr gelegen, an einer neutralen Informationsvermittlung. Das heißt, da liegt der Fokus auf der reinen Vermittlung von Informationen. Die sollen natürlich auch einen gewissen Flow haben, natürlich, aber die Meinung soll sich nachher der Zuschauer selber bilden aus neutralen Informationen, die er erhält. Das ist im besten Falle jetzt bei einer, also wenn ich zum Beispiel was für den ARD Weltspiegel spreche, oder wird auch immer mal in Stuttgart produziert, oder für ähnliche Formate, da ist ganz, ganz starke Neutralität. Wohingegen es jetzt sein kann bei gewissen Nachrichtenmagazinen, wenn man jetzt über, was weiß ich, Wilderer irgendwo im afrikanischen Outback berichtet, dass man da schon in so eine Richtung geht von wegen erhobener Zeigefinger. Wildern ist nicht gut und Wildern soll verhindert werden. Und da wird die Stimme natürlich ein wenig strenger, wenn wir uns mit den armen Elefanten beschäftigen, die dort regelmäßig. Also da kommen dann schon andere Töne, die auch, wie soll ich sagen, Emotionen hervorrufen. Ja. Und da ist es teilweise auch so bei gerade bei Dokumentationen. Das kommt aufs Thema an. Also es gibt einige Dokumentationen, wo ich echt schon Kloß im Hals hatte selber, wo ich hinter Mikrofon saß oder auch mal eine kurze Pause brauchte, weil ich einfach sagte, Leute, das wollt ihr jetzt gleich nicht drauf haben, ja, wenn es mir wirklich selber auch nahe ging.
Ja. Das wollt ihr. Ja, das. Wie funktioniert das eigentlich? Jetzt kommt der Weltspiegel. Also ist ja am Ende egal. Die schicken. Wie funktioniert das? Die sagen, hallo Helge, hier hast du das Bildmaterial. Denk dir mal was aus. Oder die sagen, hier ist das Bildmaterial, hier ist der Text. Sprich mal oder irgendwas dazwischen. Wie stelle ich mir das vor?
Genau das. Also ich bin in dem Moment tatsächlich reines Sprechtierchen. Ja, Knopf an, sprechen, Knopf aus. Also mit dem Text an sich beschäftige ich mich nur insofern, ich kriege den vorgelegt und lese den ab. Das Einzige, wo ich noch Einfluss nehme ab und zu auf Texte, ist, wenn du so gewisse Formulierungen hast, die einfach unsprechbar sind, also die vielleicht geschrieben toll aussehen, aber dann stellst du beim Vertonen fest, oh, und deswegen ist normalerweise auch der Redakteur oder eine Regie dabei, und mit denen spreche ich mich dann kurz mal ab und sage, du, könnte ich das anders formulieren? Guck mal, bleibt da der Sinn erhalten? Könnten wir das so sagen? Das wäre einfach für mich besser zu sprechen. Das ist der Punkt, aber das kommt auch nicht so häufig vor, wie man jetzt denkt. Also gerade bei Sendern, wie jetzt den Öffentlich-Rechtlichen, wie beim SWR, das sind die sind so täglich in diesem Geschäft drin, die können auch fürs Sprechen schreiben. Und das funktioniert normalerweise sehr, sehr gut. Aber sonst lese ich nur ab.
Faszinierende Welt. Du hast gerade gesagt, dann ist der Regisseur dabei. Ich hatte bisher gedacht, dass sie dir, oder hilf uns, wie ist das? Musst du, darfst du, brauchst du, fährst du dann zum Sender hin und machst das da vor Ort oder schicken dir die Sachen und du sprichst es bei dir im Tonstudio ein? Kleiner Sidefact, wenn ihr mal auf TikTok nach dem Helge sucht, der fängt nämlich, in letzter Zeit hat er nämlich zum Beispiel auch beschrieben, wie man sein Tonstudio einbaut, also in das Haus, und dass es keine so richtig gute Idee ist, das direkt unter dem Tanzsaal zu positionieren. Aber das ist gerade Konnektion zum Tonstudio. Wie funktioniert das im Normalfall? Machst du das bei dir im Büro oder im Tonstudio?
Also ich habe hier ein eigenes Tonstudio und aus dem heraus würde ich jetzt mal schätzen, 90% der Sachen, die ich heutzutage spreche, spreche ich von hier. Aber gerade bei manchen Reportageformaten ist es doch ganz gut, wenn man sich auch persönlich im Studio sieht. Also es ist nochmal ein anderes Briefen möglich. Aber gleichzeitig ist ja das Geschäft, es wird sehr, sehr schnell. Es wird immer schneller. Es muss immer schneller produziert werden. Und da hat tatsächlich die Corona-Pandemie einiges geändert. Vorher war der Prozentsatz, wo ich außer Haus war, noch größer. Auch bei den, oder auch und gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen war ich fast immer dann irgendwo im Studio. Also dann bin ich zwischen hier, Leonberg, nach Stuttgart oder nach Baden-Baden oder mal nach Karlsruhe oder so gedüst oder Mannheim, was so die nächstgelegenen größeren Studios sind vom Südwestrundfunk gerade. Und mittlerweile bin ich lang nicht mehr so viel auf der Straße, weil während der Pandemie hat man dann gemerkt, okay, eigentlich sind die Möglichkeiten ganz gut, dass man Studios auf elektronischem Wege connecten kann, so wie wir beide das ja jetzt auch machen. Und da kannst du relativ verlustfrei, relativ, ja, jeder Tontechniker möge jetzt zwei Augen zudrücken, aber relativ verlustfrei, hören tust du es nachher nicht, kannst du da produzieren. Und das nimmt einfach sehr, sehr viel Druck, wiederum Arbeitsdruck raus. Und man kann auch schnell reagieren. Also wenn jemand, ja, wenn die jetzt anrufen und sagen, boah, wir brauchen für die Sendung in einer halben Stunde, uns fehlt da noch ein kurzer O-Ton, könntest du den geben? Ja klar, schalten wir uns zusammen. Ja, also das geht schon und das verändert sich stark. Ich habe angefangen, wenn du mir den kurzen Ausflug vor 33 Jahren noch erlaubst, klar. Da war das noch üblich, 1991, dass man sich zusammensetzte im Studio und dann war vielleicht noch jemand von dem Kunden da, also gerade jetzt für Werbespots, damals habe ich hauptsächlich Werbung gesprochen, da war das noch üblich. Da gab es dann erstmal ein Käffchen und dann hat man sich besprochen und dann, wie stellt sich der Kunde den Spot vor? Dann war jemand von der Agentur da und vom Sender und da war noch richtig Personaleinsatz. Heutzutage hast du dafür keine Zeit mehr und heutzutage läuft das alles ja auch ein Stück weit unpersönlich ab. Ja, nicht, muss nicht schlechter sein, aber man sieht sich seltener oder gar nicht.
Danke dir für den Einblick und ich gehe gleich nochmal. Ich hatte dich ja gefragt, ob ich das darf, da kommen wir gleich hin zurück, zu dem Thema Werbung im Radio und Werbestimme ein. Möchte jetzt aber rüber zu dem Thema, ich habe jetzt möchte ich meine Stimme schulen. Und die Leute kommen ja zu dir, vermutlich dann eher am ehesten Führungskräfte oder Leute, die auf der Bühne stehen oder die halt mit ihrer Stimme Eindruck machen möchten. Wenn du mit denen arbeitest, was ist so die Vorgehensweise? Ich für mich denke immer, okay, die Stimme geht. Also am Anfang habe ich immer gedacht, wer quäkt denn da? Aber das ist wohl meine Stimme. Und dann lerne ich hin und wieder mal langsamer zu sprechen. Nicht immer, aber hin und wieder. Weil ich kann das auch sehr, sehr schnell. Und ich weiß, dass ich immer, das ist immer, dass die Leute mir sagen, Markus, mach da mal langsamer. Warum ich das jetzt alles erzählt habe, ist, ich wollte dir ein bisschen Zeit geben, mir zu sagen und zu überlegen, wie kann ich besser werden mit der Stimme? Wie würdest du an mir arbeiten oder wie arbeitest du mit deinen Kunden? An was muss man alles so denken?
Also generell höre ich die Frage eben sehr, sehr oft. Ich möchte gerne besser werden mit der Stimme. Ich gehe dann aber erstmal daran, dass ich sage, okay, dann hörst du dir jetzt einfach selber zu. Ja, generell ist ja der Plan, wir wollen sichtbar werden bzw. hörbar. Wir wollen andere begeistern und das eins der wichtigsten Elemente ist, wenn du dir selber nicht zuhören kannst, ja, warum sollen dir andere zuhören? Das heißt, also ich gehe normalerweise erstmal mit meinen Kunden hin, wir setzen uns hin, nehmen die mal auf oder sie haben schon eigene Aufnahmen und dann sage ich, okay, jetzt hören wir uns das mal an und bewerten das. Verwende hier wieder Ausdrücke wertfrei.
Ja, aber es ist okay. Also am Ende ist es doch genau das. Am Ende sind doch draußen Leute, die es hören und dann bewerten.
Ja, genau. Das ist ja das. Also das ist aber genau auch das Problem. Wir analysieren wertfrei. Also das mache ich mit meinen Kunden, weil was wir sonst tun, wenn wir es im Radio hören, wir hören nie wertfrei und wir hören auch unsere eigene Stimme nicht wertfrei und da sind wir auch ziemlich fies zu uns. Du hast gerade eben gesagt, du dachtest am Anfang, ach, wer quäkt denn da? Das ist ziemlich gemein, das über sich selber zu sagen, weil letztlich ist es das Instrument, das eigene. Und meiner Erfahrung nach kommt es einfach nicht darauf an, wie dieses Instrument gebaut ist, sondern wie wir das einsetzen. Wie du schon gesagt hast, du lernst persönlich auch manchmal ein bisschen langsamer zu sprechen. Langsamer, was macht das mit uns? Die Frequenz senkt sich. Das sind schon ein paar Töne. Das heißt, auch wenn ich jetzt schneller sprechen würde, pitcht meine Stimme automatisch immer höher. Wenn ich das nicht möchte, dann atme ich tief durch und komme erst mal runter. Naja, und dann gehe ich mit meinen Kunden weiter und mache denen klar, dass die Stimme ein Puzzlestück im Gesamtbild ist. Also wenn ich jemanden begeistern möchte, wir reduzieren das immer gerne auf die Stimme. Ich habe es ja auch schon eingangs gesagt. Wir sagen immer, der hat eine tolle Stimme. Aber was uns eigentlich gefällt, ist die Art, in der dieser Mensch seine Stimme einsetzt. Die Art, in der dieser Mensch erzählt. Ja, und was gehört da dazu? Der gehört natürlich, klar, Stimme als Instrument. Aber es gehört eben auch dazu Artikulation, Modulation. Also wie gehe ich, wie exakt spreche ich, wie gehe ich hoch und tief mit meiner Stimme oder spreche ich die ganze Zeit nur sehr monoton? Das macht es dann auch schnell langweilig. Wie setze ich mal Pausen zwischendrin und wie baue ich vielleicht auch mal Spannung auf in meiner, also indem ich jetzt mit den Geschwindigkeiten ein bisschen abwechsel. Und das ist so ein ganzer Strauß an Möglichkeiten, der uns da zur Verfügung steht. Und da stoße ich meine Kunden also mit der Nase drauf erstmal. Das ist vielen anfangs gar nicht bewusst. Ja, viele kommen einfach und sagen, ich möchte gerne was an meiner Stimme verändern. Aber was das Problem ist nicht die Stimme, ist dann zum Beispiel das zu schnelle Sprechen oder das zu schnell Wegnuscheln oder die falschen Sachen trinken, essen, bevor man Dinge spricht. Das kann an so vielen Möglichkeiten liegen und die arbeiten wir eben durch. Ne? Und so gehe ich mit den Kunden vor. Also letztlich sehe ich mich weniger als Stimm- und Sprechtrainer, sondern eher als, ich zeige den Menschen, wie sie andere begeistern können. Das ist so mein Herzblut da drin. Ne?
Sehr spannend, Helge. Hilf mir kurz. Hilf uns. Ich lese immer mal wieder, wenn es um Stimme geht, insbesondere im Marketing und Werbemarketingbereich, ich lese, gewöhne dir an, so zu sprechen. So. Und dann denke ich immer, ja, aber ich bin das nicht. Und das hört doch da draußen jemand. Verstehe ich es richtig, dass du mir sagst, nee, Markus, verstell nicht deine Stimme und versuch eine andere Stimme zu sein, sondern entwickel deine Stimme in irgendeiner Form, dass sie dir nach wie vor, dass es deine Stimme bleibt. Also lerne deutlicher zu sprechen, wenn du das richtig fällst. Lerne, und ich versuche das jetzt mal, vielleicht mal leiser oder mal lauter zu sprechen, um da Varianz reinzubringen oder vielleicht auch mal zu atmen, während ich spreche. Oder sonst irgendwas zu tun. Das heißt, es ist immer ein Entwicklungsprozess.
Ja.
Und auf diesem Entwicklungsprozess kann ich dich fragen, kann ich meinen Coach fragen, helf mir mal, ich möchte gerne Dringlichkeit vermitteln, ich möchte gerne Emotion vermitteln, ich möchte gerne Aufregung vermitteln oder was auch immer. Das heißt, es funktioniert nicht, eine Stimme einzuüben.
Nein.
Oder doch?
Nein, also sich ein Vorbild nehmen, das ist eine Seite, aber das andere ist wirklich, deswegen analysiere ich erstmal, was ist denn an Grundlagen da? Das sind erstmal so die Basics. Also wenn du, beliebtes Beispiel im Coaching ist immer das Bergsteigerbild, bevor du einen Berg besteigst, du setzt dir als Ziel, okay, da oben ist der Gipfel, da will ich hin, aber du brauchst erstmal eine Basislage, du musst erstmal gucken, was habe ich denn da? Wo kann ich drauf zurückgreifen? Was habe ich an Ausrüstung dabei? Was habe ich direkt auf dem Buckel? Was kann ich mir im Zweifel noch nachholen, was ich an der Basis habe? Und von da aus gehen wir los und entwickeln unsere Stimme. Und man sagt auch immer, Stimmentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung, aber gleichzeitig ist auch umgekehrt, Persönlichkeitsentwicklung ist auch Stimmentwicklung. Also die beiden Sachen hängen wirklich sind doppelt miteinander verknüpft und bauen, ja, was war zuerst da, Stimme oder Persönlichkeit? Also beides entwickelt sich abhängig voneinander. Und das ist auch ein Problem, was wir zunehmend oder was zunehmend immer mehr Menschen haben durch die sozialen Medien. Wir hören so viele Stimmen und mittlerweile gibt es dann, also da gibt es schon einige Stimmen, die gehen einem sehr gut ins Ohr und dann denkt man automatisch, oh Mensch, die Stimme ist toll, blöd, ich klinge so nicht. Ja, und dann machen wir uns schon wieder selber fertig. Aber dann anzufangen, eine solche Stimme zu kopieren, das wirkt aufgesetzt. Also auch das höre ich manchmal in Werbespots, wo ich Kollegen, die denen wahrscheinlich gesagt wurde, deine Stimme ist jetzt ein bisschen zu hoch für den Spot. Ich bräuchte eigentlich jemand Tiefes. Kein Problem, ich kann auch tiefer sprechen. Und das hörst du dann. Ja. Und ja. Das ist dann nicht mehr echt. Das Ist allerdings, es bringt uns auch zu dem Schluss, ein Stichwort ist ja, wir wollen authentisch bleiben. Also wenn wir anfangen, unsere Stimme zu entwickeln und unsere Persönlichkeit entwickelt sich mit ihr, dann bleiben wir authentisch. Gleichzeitig ist aber Authentizität nicht das, was wir aus dem Stegreif ab Geburt sind, sondern Authentizität, uns authentisch selber darzustellen, das müssen wir lernen. Ja, das ist was, was du lernen musst, weil bestes Beispiel, du gehst oder eine Firma will einen Imagefilm machen und die wollen jetzt, die sagen, wollen wir da jetzt einen professionellen Sprecher drüber haben oder nee, das ist so lustig, wenn sich unsere Männer und Frauen im Vertrieb und im Büro, wenn die sich untertags unterhalten, das hat so einen hohen Unterhaltungswert, das bringen wir da rein in den Imagefilm. Ja. Hältst du den, baust du vor denen eine Kamera auf, hältst den Mikrofon ins Gesicht. Und was nachher rauskommt, das ist so, das wirkt nicht echt, das wirkt gestellt. Wir haben alle schon mal solche Filme gesehen. Und deswegen sage ich, Authentizität muss man erstmal lernen. Das muss man auch erstmal zulassen, authentisch zu sein. Ja, das macht es sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, viele wollen einfach nur kopieren, aber das ist der falsche Weg.
Du hast eben gesagt, lernen. Und was ich total mag, ist, oder was ich dich bitte, ist, dass du uns mal so drei Dinge gibst, wenn ich nun wirklich meine Stimme schulen möchte. Ja. Ich kenne das mit dem Korken. Mhm. Bitte sag uns, wie sinnvoll das überhaupt ist. Aber vielleicht gibt es auch noch, wenn das sinnvoll ist mit dem Korken, so zwei Dinger, wo du sagst, okay, mach doch mal Folgendes. Was ist das Folgende? Was kannst du den Leuten, was kannst du mir so sagen? Üb mal Folgendes.
Also, üb mal Folgendes. Ja, jetzt überlege ich gerade, fange ich beim Korken an oder fange ich bei Folgendes an? Wo hättest du es lieber?
Feel free.
Also, der Korken, das ist ja so eine der bekanntesten Sprechübungen, die sehen wir immer mal wieder und die werden einem, sei es von Verkaufstrainern, sei es von anderen Sprechtrainern, irgendwo stoßen.
Hilf mir kurz mal vorab, das wird gemacht wegen Deutlichkeit, wegen Verständlichkeit oder warum gibt's das überhaupt?
Wegen der Verständlichkeit, wegen der Deutlichkeit der Aussprache. Der Sinn des Korkens ist, wir schaffen eine Behinderung in unserem Sprechapparat. Ja, wir stecken uns ja diesen Korken so ein Ticken zwischen die Zähne vorne und behindern uns dadurch selber. Das heißt, unsere Zunge kann sich nicht frei bewegen, unsere Zähne können nicht so schließen und öffnen, wie sie wollen, sondern wir müssen ja diesen Korken halten. Und dadurch, durch diese künstlich geschaffene Behinderung, wenn wir dann einen Text lesen, bei dem wir uns meinetwegen immer mal versprochen haben vorher oder den wir einfach, wo es Worte drin sind, wo wir immer drüber gestolpert sind. Und jetzt lesen wir den erstmal langsam und dann lesen wir den immer schneller und wir lesen meinetwegen 2, 3, 4 Mal diesen Text, dann wird man merken, plötzlich ist die Aussprache sehr, sehr exakt. Ja, dafür ist dieser Korken da, diese künstlich geschaffene Behinderung. Unser Sprechapparat ist nämlich eine ziemlich geniale Maschine, die versucht nämlich, das zu kompensieren. Das heißt, wenn wir uns hier vorne diesen Korken zwischen die Zähne klemmen, dann denkt unser Sprecherapparat, oh verdammt, da ist jetzt was da, das soll nicht da sein, ich will doch aber deutlich sprechen, also versuche ich das so gut wie es geht auszugleichen und dadurch justiert sich unser Sprecherapparat selber. Die Übung ist sehr, sehr sinnvoll, wenn man sie unter Anleitung macht. Das ist jetzt weniger als Eigenwerbung gedacht, sondern tatsächlich wird diese Übung so häufig in irgendwelchen Coachings gebraucht, weil sie lässt sich einfach erklären, sie lässt sich einfach umsetzen. Es ist ein Effekt, den kannst du es mal schnell machen und eine Minute später hast du ein Ergebnis. Das ist toll für Live-Coachings, für Live-Workshops. Aber du kannst dir damit natürlich auch Fehler angewöhnen. Also wenn du jetzt einen wie auch immer gearteten Sprechfehler hättest zum Beispiel, ja, es gibt irgendwelche Zungenfehlstellungen oder so. Ein geübter Sprechtrainer hört das und kann dann sagen, okay, würde ich jetzt nochmal anders vorgehen oder der schickt dich zum Logopäden. Aber wenn du jetzt dann einfach so blauäugig den Korken nimmst und denkst, oh, damit löse ich alles, du kannst manche Sachen halt damit auch verschlimmern. Also ich rate da immer ein bisschen zu Vorsicht. Es ist eine sehr coole Übung, ja, und du kannst wahnsinnig schnell was erreichen, aber immer mal einen Profi, sagen wir mal, zuhören lassen, ja. Oder zumindest, ja, das. So, das ist also eine Sache, um Artikulation zu verbessern. Es gibt andere Dinge, was uns häufig zu schaffen macht mit unserer Stimme. Das ist, ich habe jetzt die genauen Prozentzahlen nicht. Ich glaube, das hat noch keiner in der Umfrage gemacht, aber ich schätze mal, dass 90% oder locker mehr der Menschen nicht in ihrer idealen Tonhöhe sprechen. Ideale Tonhöhe heißt die Stimmlage, in der sich die Stimme am wenigsten anstrengen muss, in der wir hier im Hals am wenigsten krampfen. Was hat das zur Folge? Normalerweise sprechen wir eher etwas höher von Natur aus, weil wir haben immer mehr Druck auf der Stimme, als wir es eigentlich haben sollten. Das heißt, mehr Druck im Hals aufbauen, mehr Druck auf die Stimme. Dadurch verschleimt das schneller, dadurch werden wir schneller heiser, dadurch können wir unserer Stimme auch langfristig schaden, wenn wir diesen Druck nicht nur fürs normale Sprechen einsetzen, sondern auch noch viel schreien. Ja, nehmen jetzt jemanden, der unter der Woche viel sprechen muss im Büro, dort eher einen Ticken zu hoch spricht und am Wochenende gehen wir noch ins Stadion und feiern unseren Lieblingsclub an. Wird schwierig auf Dauer. Ja, da schaden wir uns mehr. Das heißt, die ideale Stimmlage zu finden, da gibt es auch eine ganz einfache Übung. Zum Beispiel, jeder von uns hat schon mal was Leckeres gegessen, wo wir danach dachten, das war jetzt richtig gut. Und dieses, diesen Brummlaut, den mal so, als hättest du was Leckeres gegessen, den einfach mal so von oben, von einer höheren Stimmlage kommend, einfach mal nach unten absacken lassen, klingt dann so. So, und irgendwo merken wir am Anfang, wenn wir hoch sind, dann merken wir, oh, da drückt's noch. Wenn wir ganz tief runterkommen, dann fangen wir da auch schon wieder an zu drücken. Dann gehen wir hoch in die Lage, wo wir merken, der Druck lässt nach. Da müssen wir uns schon ein bisschen auch drauf einlassen. Das ist nichts, was du jetzt mal kurz zwischen Tür und Angel machst. Das dauert eine Weile, bis du da so ein Gefühl entwickelst. Aber es lohnt sich, das auszutesten und sich selber vielleicht auch dabei aufzunehmen. Ich meine, jeder hat heute ein Smartphone oder irgendwelche Aufnahmen.
Das sollte funktionieren.
Und das einfach mal zu hören und dann einfach festzustellen, okay, auf der Stimmlage, auf der Tonlage ist mein idealer Ton. Und wenn man dann übt, in dieser Stimmlage zu kommunizieren, wird man sehr, sehr viel weniger heiser werden. Man wird die Stimme weniger anstrengen. Also das ist eine ganz, ganz tolle Übung, die auch eigentlich super einfach. Auch da ruhig mal.
Okay, lass mich kurz rein, bevor du uns das dritte sagst. Ich möchte es spiegeln. Ja. Ich nehme mein Handy und dann fange ich an mit, also ich nehme was Leckeres zu essen. Also ich nehme nicht was Leckeres zu essen, das kann ich zwar auch machen, aber das ist jetzt nicht die Übung. Und dann fange ich an mit so ein genüssliches, das ist die Idee. Und ich fange an mit, ich gehe mal weiter runter und versuche zu merken, wo passiert hier im Hals, was ist angenehm und das mir auch mal anzuhören und so dann dem natürlichen Druck, habe ich es richtig verstanden, so nahe zu kommen. Ich schütze damit meine Stimme. Ich komme in eine authentische Stimmlage und lerne so, meine Stimmlage zu finden und dann auch problemlos damit weiter agieren zu können. Korrekt verstanden?
Genau richtig.
Okay.
Genau richtig.
Cool. Ja. Leute, ihr wisst, was ihr tun müsst. Ihr könnt ja immer das Ding hier ausmachen. Go for it, bevor wir jetzt die dritte Sache hören. Hast du noch was für uns?
Die dritte Sache ist tatsächlich, wenn wir viel sprechen müssen. Ich meine, wir sind ja, ich glaube, wir haben in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie so viel kommuniziert und so regelmäßig kommunizieren müssen wie heute auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Was uns dabei immer mal zu schaffen macht, ist, wir machen so viel, manchmal verkrampft man dann auch. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag am Telefon sitze und ich habe für ein halbes Jahr, muss ich dazu sagen, mal bei einem großen Telekommunikationsdienstleister übergangsweise in einem Callcenter gearbeitet. Von daher Respekt alle, die das wirklich über Jahre und den ganzen Tag machen, ist eine Herausforderung. Und da ist es mir zum Beispiel selber so gegangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, irgendwann war ich hier dicht, irgendwann tat das alles weh und verkrampfte. Und um das wieder locker zu machen in den Pausen, also wirklich auch den Sprechapparat einerseits wieder mal anzuwärmen, andererseits ein bisschen zu entspannen, ist auch eine ganz lustige Übung, Lippenflattern. Wer schon mal mit einem Logopäden gearbeitet hat, kennt das vielleicht auch, aber Lippenflattern ist, du pumpst Luft raus, du schließt deine Lippen, aber drückst sie nicht ganz fest zusammen, so dass sie luftdurchlässig sind. Ja? Mhm. Und dann machst du eine ja, wie so ein Auto. Und das kannst du mit Ton machen, das kannst du ohne Ton machen. Je nachdem, wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeitest, ist es vielleicht ohne Ton besser. Ja. Aber Das kannst du machen, dass durch diese Vibration, die du damit auslöst, deine Wangen flattern, deine Lippen flattern, das kribbelt alles danach lustig und das ist aufgewärmt. Gleichzeitig ist es auch sehr, sehr viel lockerer.
Das sind so
ein paar Basic-Übungen für zwischendurch, die kann man wirklich immer mal machen. Ja, und die empfehle ich auch regelmäßig, weil jeder, der viel sprechen muss, und wir alle müssen halt viel sprechen, braucht einfach eine gewisse Lockerheit, um das den ganzen Tag auch durchzuhalten.
Okay. Leute, für den Fall, dass ihr das jetzt hier hört, ja, das sah genauso komisch aus, wie ihr euch das vorstellt. Dankeschön. Ich möchte zum Experiment kommen. Du hast mir erlaubt, das zu machen und ich habe die ganze Zeit überlegt, nein, nicht die ganze Zeit, aber ich habe eine Idee, was können wir denn als Experiment machen? Und wir sind ja so beim Werberadio und ich habe überlegt, du sagtest ja auch, viel Druck, langsam, laut.
Ja.
Und ich glaube, du bist prädestiniert dafür, mir Folgendes zu helfen. Die Show heute ist die So geht Vocal Impact mit Helge Sido. Mhm. Du hast was getrunken, nimm dir ein bisschen Zeit, während ich quatsche. Und Leute, übrigens, wenn ihr mit Helge arbeiten wollt, nein, andersrum, ich fange an mit der Aufgabe. Gib uns mal so 15 Möglichkeiten, wie das klingen kann. So geht Vocal Impact mit Helge Sido. So, und während du überlegst oder vielleicht dir ein bisschen was zurecht machst für euch, ich werde den Helge gleich fragen, dass ihr mir mal 2, 3 Links gibt, damit ihr mal sehen könnt, was ist Dokumentation, vielleicht auch eine Werbung oder sowas.
Ja.
Und natürlich könnt ihr auch bei seinen Workshops und bei seinen Sprechtrainings mitmachen. Ihr findet das alles wie immer in den Beschreibungstexten. Und wenn ihr Bock habt, dann sagt uns doch mal, was ihr schon ausprobiert habt an den 3 Dingen mit dem Korken, wie das für euch gewesen ist.
So. Da bin ich auch gespannt. Also, ich habe jetzt Text, also So geht Vocal Impact mit Helge Sido, beziehungsweise was sollen wir noch als Text machen? Sag mir mal.
Ja, du bist frei. Also es geht darum, wie würdest du diese unfassbar geile Show, wie geht das? Was könnte man machen?
Kannst du auf verschiedene Weisen. Du kannst sie einerseits zum Beispiel freundlich, ja, der freundliche Nachbar von nebenan. Hey, schalt nachher ein. So geht Vocal Impact mit Helge Sido. Das ist der freundliche Nachbar von nebenan. So ein bisschen, schafft ein bisschen Vertrautheit. Ne? Jetzt sind wir etwas lauter. Vielleicht ist noch eine Pumping-Musik drunter irgendwie, ja. Und dann kommen wir schon eher in das ganz Werbliche, dass wir sagen, so geht Vocal Impact mit Helge Sido.
Oh, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Das kenne ich. Sehr geil. Okay, ja, okay.
Das ist dann so die Show-Ansage. Oder wir streiben es noch eine Stufe weiter und gehen in den Boxring. So geht Vocal Impact mit Helge Sido. Können wir auch machen, ja. So, okay. Danach beginnen hier hinter mir irgendwelche Leute zu boxen. Hoffentlich nicht. Jetzt machen wir aber einen Besuch im Studio und packen das Ganze in eine Dokumentation. In der Dokumentation haben wir ja vorhin schon gesagt, wir wollen erstmal Informationen vermitteln, wir wollen auch ein bisschen Stimmung rüberbringen, aber generell geht es um neutral. Der Zuschauer, die Zuschauerin soll sich selber ein Bild machen. Also sagen wir, wir sind heute in Leonberg unterwegs und wir besuchen Helge Sido. Aktuell nimmt er auf eine neue Folge für So geht Vocal Impact mit Helge Sido. Ja, das wäre dann, klingt dem vertraulichen Nachbarn schon wieder sehr ähnlich, hat aber so einen trotzdem seriöseren Unterton. Ja.
Kannst du was Diskreditierendes?
Was Diskreditierendes? Wie diskreditierend hätten Sie das denn gern?
Also sowas Abschätziges, sowas Abwertendes, sowas, wie heißt denn das Wort? Moment, mir fällt es gleich ein. Abschätzig? Sowas runterziehen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da könnte man zum Beispiel, und das ist so, geht Vocal Impact mit Helge Sido.
Genau,
da ja. Arbeiten wir jetzt natürlich dann noch mit den Mitteln, noch ein kleines spöttisches Lachen einzubauen. Gehört natürlich auch zum Handwerkszeug dazu, aber ja, auch das wäre eine Art, das zu sprechen. Kannst du auf viele verschiedene
Leute, Schickt mal mir ein, macht mal Voices und schickt mir mal, wie ihr das machen würdet.
Oh ja, bin ich gespannt.
Ich möchte unbedingt noch, danke dir dafür, sehr geil. Also ja, ich mal gucken, was man da noch so machen kann draus, mit dem so geht. Was wollte ich sagen? Ah ja, richtig, ich erinnere mich. Jetzt sind wir mitten im Thema KI und ich möchte auch da mit dir ganz kurz drüber sprechen. 11 Labs, ich weiß nicht, ob du es kennst du von, also diese ganze KI-Software, wo man halt für 3 Minuten seine Stimme hergibt und dann generiert die Maschine mehr oder weniger gut, ich korrigiere, erstaunlich und beängstigend gut die eigene Stimme. Wie siehst du das? Was ist da so deine Idee zu und wie bedroht fühlst du dich davon?
Also bedroht, die Frage kommt tatsächlich auch relativ häufig immer, weil Helge, du als Sprecher, hast du da nicht Angst? Klar. Ich habe an einem Punkt meines Lebens irgendwann beschlossen, dass Angst nicht mein Berater sein sollte. Ich bin tatsächlich eher so ein Technik-Nerd vielleicht. Ja, wobei doch, ja, also ich probiere gerne alle technischen Spielereien aus. Entsprechend finde ich die Entwicklung an sich, die gerade stattfindet, finde ich schon irgendwie cool. Also es reizt mich auch, das mal auszuprobieren. Wobei ich sagen muss, ich habe meine Stimme bisher nicht geklont. Ja, ich habe bisher nichts da eingelesen. Irgendwie hatte ich den Bedarf noch nicht. Aber ich finde es interessant. Ich beobachte, was man damit machen kann. KI ohne Stimme setze ich selber mal ein, wenn ich brainstorme zum Beispiel, also dieses ChatGPT. Mhm. Wenn ich irgendwo sage, Mensch, aus welcher Perspektive könnte man das Thema noch betrachten? Du, mach mir mal 3 Vorschläge. Zack, sind die da. Sehr, sehr cool. Ja, früher hätte mich das vielleicht einen halben Tag Nachdenken gebraucht. So kriege ich jetzt direkt mal Impulse. Ich würde mir noch keinen Text von der KI aufsetzen lassen, weil das ist einfach, ja, das ist nicht authentisch. Und da kommen wir aber auch schon hin mit der Stimmgenerierung. Ja. Das ist, also, wie gesagt, Angst ist nicht mein Ratgeber. Ich weiß aber, ich bin mir bewusst, dass sich mein Berufsfeld des Sprechers, das wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr stark ändern. Denn das war eine Agentur, meine ich, aus Spanien. Das fand ich hochinteressant. Eine Agentur aus Spanien, die hatten eine Influencerin per KI kreiert. Und haben die losgeschickt und die verdienten zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie viel es heute ist, es ist schon ein paar Monate her, da waren die ganz stolz, dass die also ungefähr 10.000 Euro mit der im Monat machten, diese Agentur. Ja. Einfach.
Inzwischen, die sitzen in Barcelona, wenn ihr da, googelt da gerne mal, Influencer, KI, es ist eine Frau, ja. Aktuell sind die bei 125.000 Euro im Monat.
So. Okay, also das ist auch...
Allerdings sind wir hier bei OnlyFans, das heißt, wir sind mehr oder weniger bei Porno-Inhalten, also nicht mehr oder weniger, sondern exakt da.
Ja.
Und was die Agentur selber sagt, sie hat es damals eingesetzt, um ihre Möglichkeiten im Social Media zu zeigen. Das heißt, mal eben einfach nur ein KI-Bild zu machen über Midjourney und dann, das funktioniert so leicht nicht, aber da ist schon krass was möglich. Ja, was vollkommen.
Das ist krass und was der Chef dieser Agentur damals dazu gesagt hatte, das ist so toll, mit einer KI zu arbeiten, denn die zickt nicht so rum wie Menschen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund. Nun sind ja auch wir Sprecher eher die Künstler und die Künstlerseelen und überall, wo Menschen am Werk sind, menschelt es natürlich auch. Das hat eine KI nicht. Also KI ist einfach, schalt sie an und sie funktioniert. Normalerweise, wenn du ihr genaue Anweisungen gibst und so weiter. Das Ganze, wie genau wir da noch sein müssen, dahingestellt. Aber ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor. Einerseits, du hast keine Probleme, du musst dich nicht vor einem Menschen rechtfertigen. Andererseits, das kostet dich höchstwahrscheinlich deutlich weniger Geld als eine wahre Person. Ja, auch die Entwicklung kostet Geld und auch diese Software zu kaufen, ja. Aber ein Sprecher verlangt andere Honorare dafür. Und letztlich, wenn du es durch eine KI sprechen lässt, du hast diese Software, da zahlst du meinetwegen monatlichen Obolus dafür und dann kannst du dir damit sprechen lassen, was du willst. Da sehe ich aber ein großes Risiko, denn wenn ich genau das tue, oder nein, wenn wir das fertig denken, sprechen lassen, was ich will. Und du hast vorhin schon gesagt, beängstigend gut. Das heißt, bis es diese KI-Stimmen gab, steckte da immer noch ein Mensch dahinter. Das heißt, wenn du einen beliebigen Text, auch radikale Texte, auch diffamierende Texte gebracht hast, hat es dir in der Vergangenheit, ist dir immer so gegangen, dass dann vielleicht noch ein Mensch gesagt hat, nee, das spreche ich nicht. ich spreche das so nicht. Ja. Eine KI wird sich dagegen nicht zur Wehr setzen. Also KI und Moral, so weit sind wir noch nicht. Ich gehe davon aus, dass auch innerhalb der nächsten paar Jahre die Persönlichkeitsschutzrechte für KI durchaus mal angefragt werden und sich entwickeln werden, wenn die anfangen, eigene Persönlichkeiten zu entwickeln. Aber das ist eines der größten Risiken, was ich sehe. Das heißt, bis dato spielten irgendwo menschliche Werte eine Rolle. Und wenn wir viel, viel, viel an eine KI abgeben oder das alles abgeben, die sagt ja, was ich will. Ja, und dann fällt das auch nicht auf mich persönlich zurück. Das hat ja die KI gesagt. Das habe ja nicht ich gesagt. Klar, ich habe es eingegeben im Zweifel in die Tastatur. Aber ich glaube, da verschieben sich so die Moralgrenzen. Das ist eines der größten Risiken, was ich sehe. Und entsprechend, ich bin trotzdem gespannt auf die Entwicklung und wie gesagt, beängstigend gut, ja.
Wir werden es ganz bestimmt mitkriegen. Erstmal herzlichen Dank für die klare Einordnung. Wie du was schon sagtest, das Thema Deepfakes ist ja hier mittendrin in dem Thema.
Auch.
Was passiert denn da?
Es gibt sogar noch einen Punkt, aber ich lass dich jetzt erstmal was sagen.
Was ich ganz spannend finde und was ich ganz wichtig finde, dass ich dennoch sehr sicher bin, dass sich Investitionen gerade jetzt in diesem Umfeld in Sprach- und Stimmtraining ausführen, weil das ist ja genau das, was passiert. Die Leute sind nicht mehr gewöhnt, miteinander zu sprechen.
Ja.
Die Leute sind nicht mehr gewöhnt, ihre eigene Stimme ins Video, in den Podcast oder wo auch immer hinzugeben. Und dementsprechend zeigt sich natürlich auch genau, entschuldigt Leute, genau die, ich bin nicht in der richtigen Stimmlage bestimmt. Müsste
man das
machen.
Ja.
Okay, das ist immer total schlau von mir, dass ich meinen eigenen Faden verliere. Aber ist egal, ich gehe nochmal zurück. Mir fällt jetzt auch wieder ein, was ich sagen wollte. Das bedeutet, dass Invest darin, meiner Stimme einen ganz, ganz richtigen, guten Impact zu geben, durch Betonung all das, was du gesagt hast, passiert nämlich genau da, wo ich gezwungen bin, mit und vor Menschen zu sprechen, im Team, als Führungskraft oder wo auch immer. Aber wenn ich das nicht gelernt habe und ich immer nur mein Handy hochhalte und sage, hier Leute, das ist meine Stimme, da wird sich nämlich genau in Zukunft das Thema entscheiden, glaube ich.
Und genau das ist auch ein Punkt, der mir selber auf Social Media auffällt, also insbesondere auf TikTok zum Beispiel. Da sind KI-Stimmen sehr, sehr viel stärker im Einsatz als auf anderen Formaten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, werden auch Business-Inhalte mitvermittelt. Und da gibt es zwei Problemstellungen für mich. Das eine ist, welche Werte will ich vermitteln als Unternehmen, wenn ich als Unternehmen mich entscheide, ich lasse meine Inhalte durch eine KI raushauen. Dagegen spricht ja erstmal nichts. Aber was macht denn diese Firma? Was macht denn diese Firma aus? Wenn diese Firma jetzt zum Beispiel auch sagt, wir vermitteln menschliche Werte und dann sagt es eine KI.
Schwierig, ne?
Also, passt das nicht. Also das finde ich schwierig. Das andere ist, dass ja eben, wir haben es vorhin angesprochen, wir sind immer sehr fies zu uns, wenn es um die eigene Stimme geht und wir bewerten uns immer sehr, sehr negativ. Und deswegen, weil viele Menschen ihre Stimme nicht gerne selber hören, denken sie, na gut, dann ich verkaufe das und das, aber ich lasse das eine KI machen. So weit, so gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, da sitzen auch diese Menschen, die das eingegeben haben, echten anderen Menschen gegenüber und müssen mit denen interagieren. Und dann können die das nicht. Dann sind die völlig aus der Übung, weil die immer sagen, ja, oder noch schlimmer, die anderen Menschen, die ihnen gegenüber sitzen, sagen, naja, also mit der KI-Stimme klang das irgendwie besser, aber jetzt, wo sie das sagen, also ganz ehrlich, ich glaube, sie sind nicht unsere Firma, so in der Richtung. Also ich sehe da so, ich will ja jetzt keine künstlichen Geschichten konstruieren, aber ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Je mehr wir uns dieser KI-Stimmen bedienen, umso weniger üben wir uns in der zwischenmenschlichen Interaktion. Gleichzeitig aber, und da denke ich an diverse Vordenker unserer Zeit immer noch, ich habe es neulich in einem Interview gehört mit Simon Sinek zum Beispiel, dem ich folge, den ich auch ganz, ganz toll finde von allem, was er so macht. Der sagte auch, letztlich ist es immer noch, er spricht vom People-Business. Ja, Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Menschen interagieren mit Menschen. Menschen sitzen zu Hause nebeneinander auf dem Sofa und müssen ihre Probleme aufarbeiten. Und wenn die das nicht
machen. Ach, mache ich mit KI, kann ich ja nachfragen.
Ja, eben, ne? Genau. Also das so nach dem Motto, liebe KI, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich habe da Mist gebaut, aber funktioniert nicht so ganz. Und deswegen, wie du schon sagst, das ist es ist schon richtig und wichtig, dass wir uns mit der Stimme beschäftigen, weil ich glaube sogar auch, also in Zukunft wird der Prozentsatz derer, die verstärkt KI einsetzen, um zu kommunizieren, wird schon zunehmen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, ist es so ein hohen Prozentsatz der Menschen, die selber diese zwischenmenschliche Kommunikation nicht mehr gewöhnt sind. Gleichzeitig reagieren wir aber durch unser Unterbewusstsein, durch einige zigtausend Jahre oder einige hunderttausend Jahre Entwicklung der Menschheit, reagieren wir unterbewusst immer noch auf dieselben Signale, wie wir schon immer reagieren. Und jetzt hast du jemanden, der kann das aus sich selber heraus beeinflussen. Der kann seine Stimme so einsetzen, um eben genau die Punkte zu treffen, an die es soll. Welche Macht räumen wir eigentlich den Menschen ein, die das können, wenn wir mehr KI nehmen? Also das finde ich auch. Und alleine von daher lohnt es sich, je nachdem, was ich beruflich mache, was ich vertreiben möchte, was ich den Menschen mitteilen möchte, lohnt es sich auf jeden Fall, selber sprechen zu lernen. Ja, absolut.
Zu 100% bin ich absolut bei dir. Ja. Stimme ist da Macht. Wow, ich guck mal gerade auf die Uhr.
Ja.
Mega geil. Ich möchte aber das Interview nicht enden, ohne, ich weiß nicht, ob du meine Interviews schon gesehen hast, ich denke mir immer eine ganz besondere Frage zum Schluss aus. Und die Frage möchte ich vorbereiten mit der Frage, wie sieht's bei dir mit Musik aus? Bist du Musikfan?
Ich höre sehr, sehr viel Musik.
Sehr gut. Okay. Meine Frage ist folgende. Stell dir vor, du darfst für den Rest deines Lebens nur noch 3 Musikstücke hören. Die aber dafür jeden Tag 3 Stunden lang. Welche 3 Musikstücke wählst du aus?
Das war jetzt die längere Formulierung für, wie sieht deine Playlist aus auf dem USB?
Nee, ja, das ist ja na, so ähnlich. Ich beantworte die Frage dann immer für mich gerne mit und Leute, ihr könnt das gerne machen, weil das Ding ist, wenn ich ein wirklich absolutes Lieblingslied habe und ich muss das die ganze Zeit hören, versaue ich mir das damit nicht.
Ja.
Und nimm dann lieber was anderes, weil dann möchte ich das vielleicht nie wieder hören.
Das ist tatsächlich so. Also ich tue mich schwer. Ich bin großer Musikfan. Ich höre ganz, ganz viele Stile, weil ich bin selber nie so auf einen Stil festgelegt gewesen. Aufgewachsen mit viel klassischer Musik und dann die verschiedenen Musikstile durchgewechselt. Auch eine sehr musikalische Familie. 2 Brüder, die Klavier spielen, eine Mutter, die singt oder sang. Und insofern habe ich da ganz, ganz viel mitbekommen und dann irgendwann als Kind der 90er natürlich auf dem Rave gewesen und natürlich auch Techno gehört und so. Und insofern bin ich tatsächlich nicht festgelegt. Es gibt nicht die 3 absoluten Lieblingslieder. Bei mir wechselt das tatsächlich. Es gibt immer so ein paar Lieder, die höre ich dann mal wochenlang im Auto. Deswegen kam ich auch gerade auf den USB-Stick im Auto. Die höre ich dann wochenlang und danach habe ich sie dann auch über. Dann höre ich die wirklich 4 bis 6 Wochen lang bei jeder Fahrt. Ja. Und das sind manchmal sind das Classics, manchmal sind das ganz.
Das heißt, du verweigerst die Aussage, nein. Hau mir 3 raus. Welche 3, die du jeden Tag hören musst? Welche könntest du ertragen im Moment?
Es ist schwierig, so gut ich mit Musik
bin. Ich weiß.
Mit Namen und Titeln. Ich überlege gerade. Welche 3?
Während du überlegst, Leute, ihr könnt ja mal eure 3 Titel in die Kommentare unten reinschreiben, welche ihr ertragen könnt. Weil bei mir ist das Problem, und du rufst einfach, wenn du den ersten oder den zweiten oder den dritten Titel hast, ich glaube, ich würde was Klassisches nehmen ohne Gesang, weil ich glaube, ich kann mir nicht ständig Gesang anhören.
Definitiv.
Und ich glaube, ich würde etwas nehmen, was aus den 80ern bei mir, weil das belädt mich ja schon ein paar Jahrzehnte und das bedeutet, ich kann es zumindest schon über ein paar Jahrzehnte mehr oder weniger häufig hören.
Definitiv. Also tatsächlich ein Song, der mir immer wieder über den Weg läuft und den ich dann auch immer wieder laufen lasse, glaube ich, das ist ein reines Klavierstück. Ich glaube, All of Me von John Schmidt, also so ein Klavierspieler auf YouTube. Mhm. Das berührt mich sehr tatsächlich. Dann gibt's tatsächlich, was ich einfach schon immer richtig gut fand, damals Aha, die Take on Me zum Beispiel, womit die bekannt geworden sind oder sowas. Das ist auch sowas, wo du sagst, danke.
Yes.
In den 80ern nachschauen macht immer Sinn und das ist sowas locker Luftiges. Und dann überlege ich gerade noch, was? Ich stelle gerade fest, dass das, was ich so ich höre immer noch sehr relativ viel Techno und Rave. Und das ist aber sehr austauschbar. Da gibt es nicht so diesen.
Also ein Techno-Titel. Utzen.
Auch einen, aber da eher so diese 90er-Welle. Okay. Wo es noch ein bisschen mehr melodiös war. Ganz, ganz häufig höre ich zum Beispiel, ist jetzt nicht ganz jugendfrei der Titel, aber Hold That Sucker Down. Ich weiß nicht mehr genau, welche. Also der geht schon ziemlich ab. Der hat mich auch begleitet, seitdem ich das erste Mal in die Disco betreten habe. Damals so eigentlich.
Sehr gut.
Das wären so drei Songs, die immer wieder hören, aber ich glaube, die hätte ich auch nach einer Zeit lang über. Ja,
doch. Ja, ich glaube, ganz egal, was du da nimmst, irgendwann wirst du das sicherlich aus den Ohren kommen. Lieber Helge, herzlichen Dank für das Interview. Hat mir große Freude bereitet.
Lieber Markus,
schön, dass du da warst.
Dass ich hier sein durfte.
Ihr guckt alle bitte in die Beschreibung rein, da findet ihr vom Helge alle Sachen und auch das ein oder andere noch als Link. Dankeschön. Ja. So Leute, das war So geht Vocal Impact und am besten scrollt ihr nochmal zurück und guckt nochmal zurück, was da der Helge so gesagt hat, wie das man so sagen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mich doch mal wissen in den Kommentaren, was ihr noch als Themen haben wollt. Und wenn ihr das auf Video guckt, auf YouTube, dann guckt doch mal in dieses Video rein. Bis bald. Tschüss.